Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprechern und Sprechern der Ministerien. Es gab heute kein Kabinett, insofern gibt es auch keine Kabinettsthemen und keine Ankündigung von dieser Seite. Aber es gibt zwei Reisen, die angekündigt werden möchten, und zwar einmal das Bundesfinanzministerium und dann das BMZ. Wollen wir in der Reihenfolge verfahren? Bitte schön, Frau Dr. Kalbey.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Genau, ich kann Ihnen mitteilen, dass der Bundesfinanzminister nächste Woche, und zwar vom 23. bis 25. April an der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington D.C. teilnehmen wird. Er wird eine Reihe von presseöffentlichen Terminen wahrnehmen. Zum einen wird es eine Pressekonferenz geben, gemeinsam mit dem Bundesbankpräsidenten Dr. Joachim Nagel am 24. April um 8 Uhr Ortszeit. Zudem wird der Minister Stand jetzt an zwei presseöffentlichen Panels teilnehmen, die vom IWF organisiert werden. Das eine wird von Semafor organisiert, das andere vom IWF. Zentrales Thema bei den Sitzungen wird natürlich die aktuelle Lage und vor allem die Entwicklung der Weltwirtschaft sein. Das steht auch im Fokus bei dem G20-Treffen, das am Rande der Tagung wie üblich stattfindet. Dort geht es zusätzlich noch um die Themen internationale Finanzstabilität und vor allem auch um die Wachstums- und Entwicklungsperspektiven von afrikanischen Staaten. Das ist eine der Prioritäten der südafrikanischen G20-Präsidentschaft.
Dankeschön. Und dann geht es gleich weiter zum Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, vielen Dank. Ich schließe mich an. Entwicklungsministerin Schulze wird ebenfalls in der kommenden Woche nach Washington reisen. Dort als deutsche Weltbankgouverneurin am Donnerstag und Freitag, also am 24. und 25. April, an der Weltbank-Frühjahrstagung teilnehmen. Der inhaltliche Schwerpunkt der Tagung liegt dieses Jahr auf mehr Beschäftigung in Entwicklungsländern und Investitionen des Privatsektors zu mobilisieren, da beides Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung sind.
Gut, dazu habe ich auch bereits eine Frage. Bitte schön.
Frau Kalbey, inwiefern sind denn in Washington Gespräche des Finanzministers mit dem US-Amtskollegen geplant oder anderen Regierungsvertretern der Amerikaner?
Natürlich wird der Minister eine ganze Reihe von bilateralen Gesprächen führen, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass wir uns im Nachhinein zu den bilateralen Gesprächen äußern.
Und Herr Rinke auch dazu?
Genau. Frau Kalbey, vielleicht können Sie ein bisschen was zu dem G20-Treffen sagen, was stattfindet. Sind da Resolutionen geplant? Ist es überhaupt möglich, mit den Amerikanern im Moment ein gemeinsames Kommuniqué zu verfassen? Oder ist das, wie wir es ja auch schon mal hatten, ein G19 plus 1 mittlerweile?
Naja, ich bitte Sie, also zum einen und um Verständnis, dass ich mich jetzt hier von dieser Stelle nicht zum G20-Treffen weiter äußern kann. Da müssten Sie sich an die G20-Präsidentschaft wenden. Aber natürlich ist es das Ziel, in dem Kreis auch weiter zu kommunizieren. Es gab ja auch schon das zurückliegende Treffen in Kapstadt, an dem die USA ebenfalls teilgenommen haben. Und von daher sind wir jetzt einfach positiv, dass es diesmal auch wieder zu einem guten Treffen kommen wird. Wie gesagt, für Details müssten Sie sich dann an die südafrikanische Präsidentschaft wenden.
Nachfrage?
Das kann ich sicher machen, aber ich wende mich ja auch an ein deutsches, also an ein G20-Mitglied namens Deutschland. Und da Sie das vertreten, oder besser gesagt Ihr Minister, hätte ich ganz gerne gewusst, was dann die Ziele Deutschlands bei diesem Treffen sind, weil es ja Zweifel gibt, ob mit den Amerikanern überhaupt noch gemeinsame Vereinbarungen internationaler Art zu treffen sind.
Genau deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir im Austausch sind und im Austausch bleiben, selbst wenn es keine konkreten Ergebnisse nach einem Treffen gibt. Es ist übrigens auch nicht üblich. Wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht zu einem Kommuniqué mich äußern, aber es ist nicht üblich, wenn es kein Kommuniqué gibt. Das wäre jetzt kein Novum, weil es kein Standalone-G20-Treffen ist, sondern im Rahmen der Tagung stattfindet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon mal am Rande bei einem solchen Treffen ein Kommuniqué gab, aber es wäre sicherlich kein Novum.
Herr Steiner, auch dazu.
Ja, ich binde es jetzt einfach mal in den Kontext ein. Denn es sind ja internationale Organisationen, um die es geht. Es gibt derzeit Medienberichte, nach denen die USA ihr internationales Engagement sehr stark...
Gibt es denn, wenn ich da noch mal fragen darf, wir wechseln ja gerade das Thema.
Nö.
Gut, da haben wir dann eine unterschiedliche Meinung. Gibt es denn noch Fragen zu dem Finanzministertreffen oder zur IWF-Tagung? Herr Rinke. Moment, pardon, ich bin hier auf dem Fall.
Eigentlich würde ich Herrn Steiner unterstützen, weil da würde ich auch
nochmal nachfragen. Ich habe das Thema ohnehin auf der Tagesordnung. Also ich
ja, aber es ja geht ja auch bei dem Finanzministertreffen darum, ob Institutionen wie Weltbank und Internationale Währungsfonds in der Form überhaupt noch bestehen bleiben, angesichts der Kürzungen der US-Regierung. Deswegen. Gut. Also ich will aber die Frage des Kollegen da nicht vorwegnehmen.
Gut, dann kommen alle anderen Kollegen, die das auch wissen wollen, danach dran. wenn man sich, ist es eben eine gute Art, sich vorzudrängeln.
Oder vielleicht auch einfach nur angemessen, aber das können wir ein andermal ausdiskutieren an der Stelle. Bleiben wir mal direkt dabei. Also es gibt die Medienberichte darüber, dass die USA ihr internationales Engagement stark zurückfahren wollen. Da würde ich gerne wissen vom Auswärtigen Amt beispielsweise, inwieweit man da bereits Vorbereitungen getroffen hat, um die Funktionsfähigkeit der internationalen Institutionen denn weiter ja zu erhalten.
Ja, Herr Steiner, Mikro. Ja, vielen Dank, Herr Steiner, für die Frage. Wie Sie wissen, sind das, und darauf beziehen Sie sich ja, sind das im Moment Medienberichte, aber in der Tat gibt es ja unterschiedlichste Ankündigungen in dem Bereich von der neuen amerikanischen Regierung. Und das ist etwas, was wir natürlich mit großer Aufmerksamkeit beachten. Sie sagen zu Recht, dass die Amerikaner ja im internationalen Kontext bisher in vielerlei internationalen Organisationen, Konfliktkontexten, humanitärer Hilfe, anderen Dingen ein großer Geber waren. Und ich glaube, es ist auch vollkommen klar, dass das nicht zu kompensieren sein wird. Aber wir schauen uns natürlich an, wo es da jetzt zu Lücken kommt. Das ist auch etwas, was wir uns im Ressortkreis eng anschauen. Und schauen nochmal, welche Rückwirkungen das gegebenenfalls auf unser Engagement in bestimmten Kontexten haben kann.
Dann Nachfrage dazu. Gibt es konkrete Planungen seitens der geschäftsführenden Bundesregierung oder ist das etwas, was dann die nachfolgende Bundesregierung unternehmen und planen muss?
Also mir fällt es jetzt schwer, hier sozusagen aus der Lameng da eine für alle Kontexte geltende Antwort zu geben. Aber nehmen Sie doch mal das Beispiel unserer Unterstützung für die Ukraine. Da haben Sie in den letzten Monaten und Wochen ja gesehen, dass es eine starke Unterstützung von Seiten unserer europäischen Partner und auch von Deutschland gibt. Das ist sicher nichts, was sozusagen die amerikanische Hilfe kompensiert, aber etwas, wo wir natürlich unsere Unterstützung auch nochmal intensiviert haben. Nehmen Sie, wir kommen ja gerade, oder die Außenministerin war gestern bei einer Konferenz in London, wo es um den Sudan-Konflikt gibt, wo Sie wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, dass es umfangreiche Pledges auch von europäischer Seite, von deutscher Seite gab. Also nochmal, das ist nicht etwas, glaube ich, wo wir uns anmaßen würden zu sagen, wir können aus etwaige Ausfälle kompensieren, aber es ist etwas, was wir uns mit großer Aufmerksamkeit anschauen, um unser Engagement, unser deutsches Engagement, aber vielleicht auch unser europäisches Engagement vielleicht zu priorisieren, um zu schichten anzugucken.
Dann hat Herr Fechner das Wort, da geht es um dasselbe Thema.
Genau, Sie hatten ja gesagt, es sind eher Medienberichte und man muss jetzt erstmal schauen, Medienberichten zufolge könnten aber auch Einschnitte, zum Beispiel in der Streichung von 2 US-Konsulaten in Deutschland führen. Hat die Bundesregierung irgendwelche Informationen zu diesen Plänen?
Dazu habe ich nichts, was ich von dieser Stelle hier mitteilen könnte.
Könnten Sie denn sagen, was für praktische Folgen so ein Wegfall haben würde von so 2 Konsulaten hier in Deutschland?
Naja, ich kann ja vielleicht mal ganz allgemein einordnen. Wir sind ja auch ein Land, was ein ähnlich großes diplomatisches und konsularisches Netzwerk in der Welt unterhält. Und natürlich ist es immer so, dass man sich immer mal wieder anschaut und überprüft, an welchen Standorten eine Präsenz Sinn macht. Aber das ist jetzt wirklich nur eine sehr allgemeingültige Bemerkung. Wie gesagt, zu diesen konkreten Medienberichten kann ich Ihnen hier nichts mitteilen.
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann habe ich Herrn Jessen dazu.
Ja. Herr Wagner, ich unterstelle ja mal, dass Sie und andere Ressorts dann doch auch aus internen Kontakten immer noch den besten Überblick haben. Können Sie einfach mal sagen, welches Ihre 3 oder 4 größten Sorgenbaustellen sind im Hinblick auf die weitere Arbeit der Organisationen und Arbeitsfelder, über die wir hier gerade sprechen?
Also ehrlich gesagt, das fällt mir sehr schwer, Herr Essen. Ich kann natürlich für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes und für diesen spreche ich ja, die Bereiche vielleicht humanitäre Hilfe und Klima nennen, die eine gewisse Bedeutung haben, wenn man so auf den Zustand der Welt im Moment schaut. Aber auch dort fällt es mir jetzt schwer, sozusagen auf Grundlage von Medienberichten allgemeingültig hier den Ausfall von etwaigen amerikanischen Mitteln darzustellen. Also nochmal, das ist etwas, was wir uns sehr genau anschauen, wo wir gucken, wo wir aktiv sind und wie wir aktiv sind und wie wir koordiniert auch vielleicht im EU-Kreis dort stärker aktiv sein können. Aber das sind vielleicht zwei Bereiche, die jetzt den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes besonders berühren.
Danke.
Hatte ich bei Herrn Steiner noch mal eine Hand gesehen? Bitte schön.
Ja, ich würde dann doch noch mal ganz kurz zum IWF und Weltbank zurückkommen. Wegen der EU-Geschichten darum, dass jetzt mit Burner-Phones gearbeitet würde, also Wegwerfhandys. Ich würde gerne wissen, ob die Minister und die entsprechende Delegation mit ihren normalen Diensttelefonen nach Washington reisen.
Mir ist Stand jetzt nichts anderes bekannt, aber wir aktualisieren natürlich unsere Hinweise jederzeit und sind da mit unserem IT-Support natürlich in Kontakt.
Ich kann da auch nichts Spezifischeres mitteilen, aber natürlich entsprechend der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wird die Kommunikation im Ministerium dann gehandhabt.
Herr Rinke?
Ja, auch nochmal zu dem Weltbanktreffen. Frage ans BMZ. Haben Sie denn von Ihren amerikanischen Partnern schon Aussagen, inwieweit das Engagement für die Weltbank seitens der USA zurückgefahren wird? Weil es gibt ja schon Ankündigungen oder auch schon Entscheidungen, wie weit die USAID-Hilfe zurückgefahren wird. Und haben Sie da Informationen?
Wir haben noch keine Informationen. Natürlich wird das ein Thema sein, auch in den Gesprächen bei der Weltbanktagung. Aber die amerikanischen Partner haben sich dazu soweit auch noch nicht positioniert. Insofern können wir da auch noch keine Stellung zu nehmen.
Darf ich nachfragen? Ja, gibt es zwischen den Europäern eine Abstimmung, inwieweit man da in die Bresche springen könnte? Also wenn die Amerikaner ihre Anteile reduzieren sollten, ob dann die Europäer ihre erhöhen?
Wir sind im ständigen Austausch mit unseren europäischen Partnern. Und bevor es jetzt konkrete Aussagen auch der Amerikaner zu ihrem weiteren Engagement im Rahmen der Weltbank kommt, werde ich hierzu keine konkreten Aussagen treffen. Wir hatten ja im anderen Zusammenhang ganz grundsätzlich schon zu den Auswirkungen der amerikanischen Rücknahme von weltweitem Engagement erklärt, dass es für Deutschland nicht möglich sein wird, das entsprechend zu kompensieren. Und es geht jetzt vor allem darum, Vertrauen weiterhin in die multilaterale Arbeit zu stärken, da im Gespräch mit den Partnern zu bleiben und alles dafür zu tun, dass wir weiterhin vertrauensvoll international zusammenarbeiten können. Das, denke ich, ist neben dem finanziellen Aspekt einer der ganz grundlegenden Pfeiler, an denen wir als Deutschland und auch als EU gemeinsam jetzt arbeiten können.
Mir scheint, wir können das Thema verlassen. Dann hat Herr Jahn das Wort zu einem anderen Thema. Da geht es um Afghanistan.
Das stimmt. Vielen Dank. Ja, meine Frage würde sich an das Innenministerium und an das Auswärtige Amt richten. Zum einen gibt es eben Berichte, dass heute ein Charterflug landen soll mit Menschen aus Afghanistan. Daher die Frage, können Sie das bestätigen, dass das so ist, dass das heute in Leipzig passiert? Und die Frage, warum wird das Programm fortgesetzt? Also warum halten wir daran fest, Deutschland an diesem Flügen?
Ich kann gerne beginnen. Also ich kann bestätigen, dass tatsächlich ein sogenannter Charterflug heute in Islamabad gestartet ist, auf dem sich Personen aus den unterschiedlichen Aufnahmelinien, Sie wissen, es gibt ein Ortskräfteverfahren, es gibt ein Bundesaufnahmeprogramm, andere Aufnahmelinien, auf denen sich Personen befinden. Genaue Zahlen müssen wir nochmal nachreichen, weil ich die jetzt hier noch nicht vorliegen habe. Sie wissen, dass diese Verfahren ja sehr langwierig und klar geregelt sind. Also es handelt sich natürlich nur um Menschen, die die zahlreichen Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen haben, die durch das Visumsverfahren gegangen sind und denen jetzt eine Ausreise nach Deutschland ermöglicht werden könnte. Die haben ja alle Aufnahmeerklärungen, die rechtsverbindlich sind und auf deren Grundlage sozusagen das jetzt vorgenommen wird. Sie wissen, in Pakistan befinden sich noch ungefähr 2600 Menschen mit einer verbindlichen Aufnahmezusage. Und es ist natürlich so, das haben das BMI, das haben das AA verschiedentlich an dieser Stelle ja auch bestätigt, dass über die Zukunft der Aufnahmeprogramme natürlich die neue Bundesregierung befindet. Aber jetzt im Moment sozusagen noch prioritär die Fälle abgearbeitet werden, wo es eine Aufnahmezusage gibt.
Frau Köpsel dazu.
Eine kurze Nachfrage an Herrn Wagner. Sie haben ja die 2600 Personen angesprochen, die sich noch in Pakistan aufhalten und diese Aufnahmezusage haben. Nun ist es ja so, dass in Pakistan, ich glaube, die Frist war jetzt Ende März, die Regierung Menschen ausweisen will, die keine Aufnahmezusage haben. Wie sind diese Personen auch betroffen, diese 2600 Personen, die noch da sind, Sie haben davon welche schon das Land verlassen oder wie sieht's da aus?
Also zum Teil sind davon Personen auch in den Aufnahmeprogrammen betroffen. Wir stehen da in enger Abstimmung und engen Kontakt mit den pakistanischen Behörden und setzen uns für die Menschen, die eine verbindliche Aufnahmezusage haben, ein. Genaue Zahlen kann ich Ihnen hier nicht geben.
Dann geht's mit Herrn Lenz weiter.
Herr Wagner, diese verbindliche Aufnahmezusage präjudiziert die eine künftige Bundesregierung? Also ganz alltäglich gesprochen, wenn diese Menschen dann auf eigene Faust hierher kommen würden, hätten die damit in einem Aufnahmeverfahren sozusagen einen Rechtstitel? Also nur die Flüge können beendet werden? Oder wie müssen wir das verstehen?
Also dazu verweise ich Sie auf das, was der Regierungssprecher hier letzten Mittwoch, glaube ich, war, sich eingelassen hat. Da steht natürlich der Weg der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf.
Ich glaube, es war Montag, aber...
Am Montag, pardon.
Ja. Also nur, falls jemand das im Protokoll sucht. Herr Jessen, zu diesem Thema?
Ja. Herr Wagner, eine Lernfrage. Ist es derzeit eigentlich noch möglich, in Islamabad Anträge für eine Reise und Aufenthalt nach Deutschland zu stellen?
Also es ist natürlich an der Botschaft Islamabad, pakistanischen Staatsangehörigen oder Staatsangehörigen, für die Botschaft zuständig ist, möglich, einen ganz normalen deutschen Visumsantrag zu stellen. Vielleicht nochmal, um in Klarheit nochmal darzulegen, damit hier die Dinge nicht vermischt werden. Beim Bundesaufnahmeprogramm handelt es sich ja um ein sehr spezifisches Programm, wo es meldeberechtigte Stellen gibt, die Menschen, die für eine Aufnahme in diesem Programm in Frage kommen, weil sie verfolgt werden aufgrund von Geschlecht, aufgrund von politischem Einsatz etc. Da gibt es ja sehr klar definierte Kriterien. Diese meldeberechtigten Stellen können Menschen für die Aufnahme vorschlagen. Das hat nichts zu tun mit einem normalen Visumsantrag sozusagen eines pakistanischen Geschäftsreisenden oder eines pakistanischen Urlaubers an der Botschaft Islamabad. Und dann geht dieses Verfahren, das ja sehr viele Sicherheitsschritte beinhaltet, Sicherheitsinterviews, Sicherheitsüberprüfungen, bis dann zu einer Aufnahmezusage. Und dann schließt sich ja nochmal ein Visumsverfahren an, in dem nochmal alle Angaben und alle Dokumente und alle Hintergründe überprüft werden, bis dann sozusagen eine Ausreise organisiert werden können. Also diese beiden Dinge muss man trennen.
Ja, danke für die Klarstellung. In der Tat bezog sich meine Nachfrage im Grunde auf die, ich sage es jetzt mal, Schutzbedürftigen nach dem Aufnahmeprogramm. Ist die Möglichkeit und auch die personelle Infrastruktur, es muss dann ja jemand da sein, der Anträge prüft und so weiter, ist das noch so vorhanden, dass weiterhin derartige Anträge gestellt werden können?
Das müsste ich tatsächlich ans fürs BAP federführende BMI abgeben, die Frage heißen.
Das habe ich aus dem Stand jetzt nicht dabei. Ich versuche es nachzureichen.
Danke.
Gibt es zu dem Thema noch Fragen, Herr Peters?
Ja, eine Frage ans Bundesinnenministerium. Frau Kock, Frau Dr. Kock, Sie haben uns am Montag hier erklärt, dass Sie solche Flüge grundsätzlich nicht im Vorhinein ankündigen. Jetzt hat aber genau das sächsische Innenministerium das getan. Sprecher des sächsischen Innenministeriums hat den heutigen Flug angekündigt und zwei weitere Flüge am 23. und am 29. April. Wie bewerten Sie das?
Also wir bewerten das erstmal gar nicht und es bleibt dabei, wir kündigen keine Flüge an. In keine Richtung.
Noch eine Nachfrage in Richtung Auswärtiges Amt. Der Minister Armin Schuster hat dem Außenministerium vorgeworfen, quasi so in letzter Minute eine Ad-hoc-Aktion zu machen und jetzt noch Leute nach Deutschland zu bringen. Wie bewerten Sie das?
Das bewerte ich gar nicht. Es ist ja nichts, das ergibt sich, glaube ich, aber aus dem, was ich eben dargelegt habe. Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Das funktioniert nach klaren Kriterien in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft und haben eine verbindliche Aufnahmezusage. Insofern kann ich das nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird.
Weitere Fragen dazu, Herr Hönig? Sie hatten ja sowieso ein Migrationsthema noch auf der Pfanne.
Jetzt geht es erstmal dazu, Herr Wagner. Also wie viele Personen mit Aufnahmezusagen sind jetzt noch dort? Sind es 2.500, 2.600?
Rund 2.600.
Rund 2.600.
Aber ich sehe keine weiteren Fragen dazu, deshalb könnten Sie damit vielleicht gleich anschließen.
Es geht grundsätzlich ums Thema Zurückweisung an den Grenzen zum BMI. Jetzt hat die neue Regierung im Koalitionsvertrag ja beschlossen, sich um Abstimmung mit den Nachbarländern zu bemühen, um Zurückweisung an den Grenzen. Jetzt mal generell die Frage, also ist das schon ein Arbeitsauftrag vom BMI? Laufen da jetzt schon konkret Gespräche? Wie ist ja der Stand?
Also wir arbeiten wie bisher, die jetzige Bundesregierung ist ja geschäftsführend im Amt, von daher arbeiten wir wie bisher weiter. Auch die bisherige Bundesregierung hat zum Thema Zurückweisung Gespräche geführt, fortlaufend mit den Nachbarstaaten, und das erfolgte immer auch in enger Abstimmung mit den Nachbarstaaten.
Können Sie konkret sagen, mit welchen Staaten genau gesprochen wird intensiv?
Also nochmal zur Klarstellung, ich äußere mich nicht zu jetzt konkret heute oder gestern oder morgen stattfindenden Gesprächen. Es geht darum, dass wir uns fortlaufend mit allen Nachbarstaaten austauschen.
Ich würde jetzt noch mal ein paar innenpolitische Themen abarbeiten, bevor wir uns diesem großen Komplex Nahost und so weiter nähern. Vielleicht macht mal Herr Riad weiter. Obwohl, das ist auch nicht ganz innen, aber machen wir trotzdem. Ja, ist auch trotzdem. Aber das ist, sonst verzetteln wir uns da. Bitte.
Ja. In Russland sind gestern 4 Journalisten, 2 davon Mitarbeiter der Deutschen Welle, zu Straflagern wegen sogenannten Extremismus verurteilt worden. Wie reagiert das Auswärtige Amt darauf? Können Sie irgendwas tun, um diesen Menschen und auch anderen politischen Gefangenen zu helfen?
Also wir haben darauf gestern schon auf der Plattform X reagiert. Sie haben vielleicht unseren Tweet gesehen. Das ist natürlich etwas, was wir verurteilen. Und das zeigt eben, dass das verfassungsrechtlich in Russland verbriefte Recht auf Pressefreiheit im Grunde nicht die Tinte wert ist, dieses Papiers. In der Tat ist es dramatisch, wie dort mit JournalistInnen umgegangen wird. Und insofern ist es etwas, was wir verurteilen. Wir probieren natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, die in Russland ja mittlerweile sehr gering sind, uns einzusetzen für Menschen, die dort verfolgt werden. Aber nochmal, es ist wirklich zu verurteilen, wie dort mit Journalistinnen und Journalisten umgegangen wird.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hatte Herr Vollrath auch noch ein nationales Thema.
Ja, 2 nationale Themen. Ich fange erstmal vielleicht mit dem BMI an. Im Nachgang zur letzten Woche geht um diesen Fall mit dem Deutschlandkurier. Da hatte Herr Kall letzte Woche gesagt, dass das Verfahren so abgelaufen sei, dass die Kripo in Bamberg die Bundesinnenministerin bzw. das BMI darauf aufmerksam gemacht habe. Und meine Frage wäre, inwieweit jetzt Ihr Haus in dieses Verfahren eingebunden war, in diese Anzeigeerstattung.
Also wenn ich mich richtig erinnere, hat sich Herr Kall dazu sehr ausführlich letzte Woche geäußert. Und die KP Bamberg ist auf uns zugegangen. Strafanträge werden meines Wissens dann nochmal zusätzlich gestellt. In juristische Verfahren und deren Abläufe sind wir nicht eingebunden. Das ist Sache der Justiz und nicht der Politik.
Aber die Meldung kam an Sie, weil die Nachfrage wäre, wie Sie das in dem Zusammenhang erklären, dass auf dem Strafantrag, den Frau Faeser dann unterzeichnet ist, an den zuständigen Sachbearbeiter, steht als Ihre Anschrift Berlin, Platz der Republik 1. Das ist der Reichstag. Und Frau Faeser war aber im November 2023 keine Bundestagsabgeordnete.
Dazu kann ich Ihnen jetzt im Moment nichts mitteilen. Dann würde ich jetzt noch mal bei Herrn Fechner weitermachen, der...
So, bitte. Genau, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zu rechtsextremen Terror-Chat-Gruppen an das BMI. Laut einer aktuellen Studie sollen sich hunderte Deutsche auf Telegram in rechtsextremen Terror-Chat-Gruppen vernetzen. Können Sie dazu was sagen?
Ja, dazu kann ich gerne was sagen und auch ausführen. Ich kann Sie vielleicht vorab auf die Verfassungsschutzberichte der vergangenen Jahre verweisen. Da können Sie vieles dazu auch nachlesen. Und es gibt auch speziell zu diesen Themen Publikationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die Sie auch online finden. Genau, es ist uns also bekannt und denke ich auch allgemein bekannt, dass Rechtsextremisten regelmäßig rassistische, antisemitische oder auch demokratiefeindliche Propaganda im Internet und dort insbesondere in den sozialen Medien verbreiten. Und sie nutzen gerade auch soziale Medien für ihre Vernetzung innerhalb der Szene. Daneben rekrutieren Rechtsextremisten im Internet auch neue Anhänger. Sie werben dort beispielsweise für Veranstaltungen, sie mobilisieren Sympathisanten. Und diese Aktivitäten sehen wir auf verschiedenen Internetplattformen, da sind die zu beobachten, also klassische soziale Netzwerke wie Facebook, es gibt aber auch Microblogging-Dienste wie X oder Gaming-Plattformen wie Steam, auf denen wir das beobachten. Weil Sie nach Telegram auch fragten und dazu ja auch die Berichterstattung ist, gerade dieser Messenger-Dienst hat sich in den vergangenen Jahren nach Einschätzung des BfV zu einer Art Anker und Sammelstelle verschiedenster rechtsextremistischer Szenen entwickelt. Als Anlaufpunkt für rechtsextremistische und auch gewaltverherrlichende Agitation gewinnen daneben aber auch Imageboards weiter an zentraler Bedeutung.
Vielleicht Nachfrage dazu. Stehen Sie dann dazu auch mit den Chat-Anbietern wie zum Beispiel Telegram oder den sozialen Netzwerken in Kontakt?
Ja, dazu haben wir uns ja hier auch schon öfters geäußert in verschiedenen Zusammenhängen. Herr Rinke, mit einem anderen Thema.
Auch eine Frage.
Pardon, Herr Steiner, den hatte ich übersehen, bitte.
Ja, ich wollte nur ganz kurz nachfragen, weil die Kollegen vom Spiegel berichtet hatten, dass alle Tipps dazu vom FBI gekommen wären. Würde ich gerne wissen, inwieweit denn der Informationsfluss seitens der US-Partner nach wie vor stattfindet, gerade was Telegram und ähnliche Schwierigkeiten angeht.
Also soweit ich dazu informiert bin, findet der Austausch nach wie vor, wie gehabt, gut statt.
Gut, dann Herr Rinke mit einem anderen Thema.
Ja, geht auch ans BMI. Frau Kock, der Kiesewetter, CDU-Politiker, hat heute Morgen nochmal gefordert, dass der Verfassungsschutz jetzt seinen Bericht über die AfD vorlegen sollte. Und das sollte noch vor Regierungsantritt der Fall sein. Deswegen hätte ich und hat explizit auch das Innenministerium aufgefordert, da seine Weisungsbefugnis gegenüber dem Verfassungsschutz geltend zu machen. Deswegen hätte ich ganz gerne nachgefragt, wie da der Stand ist und wann wir mit dieser Veröffentlichung rechnen können.
Also der Stand ist unverändert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt das sehr umfangreiche und auch komplexe Gutachten mit der notwendigen Sorgfalt. Und dabei sind auch aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. Wir werden als BMI das Gutachten prüfen, sobald es uns vorliegt. Ob und in welcher Form die Öffentlichkeit dann im Anschluss informiert wird, erfolgt nach den Maßgaben des Paragraphen 16 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Also das BfV informiert ja durchaus zu manchen Dingen, veröffentlicht aber nicht alle Gutachten und Berichte.
Und wenn ich nachfragen darf, da wir vor einem Regierungswechsel stehen, rechnen Sie damit, dass das noch vor dem dass Sie als BMI dieses Gutachten noch vor dem Regierungswechsel bekommen?
Also wie gesagt, noch liegt es uns nicht vor. Wenn es uns vorliegt, dann können wir uns dazu näher äußern.
Herr Steiner hat gefragt dazu.
Ja, nur ganz kurz. Ich habe es jetzt richtig verstanden. Das Gutachten liegt Ihnen noch nicht vor und anschließend würde durch das BMI erst einmal geprüft.
Genau, so ist es. Also sobald uns das Gutachten vorliegt des Bundesamtes für Verfassungsschutz, werden wir es fachlich prüfen.
Dann habe ich Herrn Hönig mit wieder einem anderen Thema.
Geht ans Umweltministerium. Es gibt Medienberichte darüber, dass sich die Endlagerung von radioaktiven Stoffen im Schacht Konrad um Jahre verzögern könnte und das komplette Vorhaben möglicherweise sogar zu scheitern droht. Die erste Frage, inwiefern können Sie das bestätigen? Und falls das stimmt, was bedeutet das generell für die Zwischenlagerung radioaktiver Stoffe?
Ja, danke für die Frage. Wie Sie wissen, kommentieren wir in der Regel eigentlich einzelne Medienberichte nicht, aber hier an der Stelle bedarf es dann doch einer Klarstellung. Vielleicht das Wichtigste zuerst. Wir gehen davon aus, dass mit Beginn der Einlagerung auch einlagerfähige Gebinde, das ist der Fachbegriff, also Abfallbehälter, zur Verfügung stehen werden. Vielleicht lassen Sie mich kurz erklären, worum es überhaupt geht. Es geht in dem Fall nicht um Radioaktivität, nicht um die nukleare Sicherheit, sondern es geht darum, dass auch wasserrechtliche Bestimmungen eingehalten werden müssen, Grenzwerte. Und da ist es so, dass beim Vollzug des Planfeststellungsbeschlusses für das Endlager Konrad, ich nenne es jetzt der Einfachheit halber im folgenden Genehmigung, eben auch die Bestimmung vorgesehen ist, nicht nur die nukleare Sicherheit einzuhalten, sondern eben auch wasserrechtliche Grenzwerte einzuhalten. Und im Vollzug dieser Genehmigung wurde vom Land vorgegeben, dass man sich an jeweils aktuelle Grenzwerte halten muss. Und jetzt kam es 2023 zu einer Novelle der Trinkwasserverordnung, die hat zur Absenkung von Grenzwerten geführt oder auch zur Aufnahme, also zur Neuaufnahme bestimmter Stoffe, wie beispielsweise PFAS. Und jetzt muss man die Nachweise, die das also nicht zu viele dieser Stoffe, also in unerlaubter Menge aus dem Endlager austreten könnten und das Grundwasser belasten könnten, neu führen. An sich ist diese Erfordernis nichts Neues. Also es gab auch schon in der Vergangenheit verschärfte Grenzwerte und man musste auch dann die Nachweise neu führen. Das ist jetzt immer gelungen. Und auch im aktuellen Fall bei den laufenden Arbeiten sind wir sehr zuversichtlich, dass es wieder gelingen wird. Und im Übrigen arbeitet die dafür zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung auch daran, künftig den Zeitaufwand für derartige Nachweise zu verringern. Warum wir da jetzt zuversichtlich sind, kann ich auf Nachfrage gerne noch im Detail erläutern, erspare ich Ihnen jetzt. Lassen Sie mich vielleicht als Letztes noch kurz sagen, der Sachverhalt an sich ist jetzt nicht neu, sondern unter anderem gibt es dazu auch eine Stellungnahme der Entsorgungskommission vom letzten Oktober, die eben auch schon seit knapp einem halben Jahr online frei zugänglich ist. In der Berichterstattung haben wir gelesen, dass es einen Berater des Bundesumweltministeriums gebe und es klingt nach einem nahezu Geheimpapier dieses Beraters. Das können wir nicht nachvollziehen. Uns ist die Stellungnahme der Entsorgungskommission bekannt. Die berät uns, wie Sie sicher wissen, seit Jahrzehnten standardmäßig in Entsorgungsfragen. Und damit würde ich es jetzt erstmal belassen.
Also ich habe das richtig verstanden, dass es aus Ihrer Sicht jetzt keine Verzögerung gibt und Anfang der 30er Jahre, also der Zeitplan Anfang der 30er Jahre eingehalten werden kann, dann nur mit weniger Kubikmetern. Habe ich das richtig verstanden?
Im Prinzip ja, aber im Detail will ich es dann doch nochmal ausführen. Also im Moment wird das Endlager Konrad fertiggestellt und die Inbetriebnahme vorbereitet. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung geht davon aus, dass die Inbetriebnahme Anfang der 30er Jahre starten wird. Und nach Abschluss der Inbetriebnahmephase startet dann die Einlagerung der Abfallgebinde. Und wir gehen davon aus, dass dann eben auch einlagerfähige Gebinde zur Verfügung stehen. Und sorry, was ich vorhin vergessen hatte, Sie hatten ja auch nach Zwischenlagern gefragt. Also in dieser Abfolge, dass man also nach Abschluss der Inbetriebnahmephase Anfang der 30er Jahre mit der Einlagerung beginnen wird, deshalb gehen wir davon aus, dass keine neuen Zwischenlagerkapazitäten erforderlich sein werden, weil es bei manchen Standorten, also wir reden da jetzt von den schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, nur um die geht's beim Endlager Konrad, bei manchen Standorten ist schon jetzt klar, also da geht's gerade auch um AKW-Standorte und Rückbauabfälle, die machen da sehr viel Volumen aus, dass also die Kapazität für den gesamten Abbau und die Endlagerung auskömmlich ist. Und bei anderen Standorten ist es also bis in die 2030er Jahre hinein auskömmlich. Und wenn man das dann eben so steuert, dass man auch guckt, dass man vorrangig aus denen, bei denen es nicht bis zum Ende des Abbaus ausreicht, die Kapazität vorrangig abzieht, was wir für möglich halten, dann sehen wir eben nicht den Bedarf zusätzlicher Zwischenlagerkapazitäten.
Gut, ich habe jetzt auf meiner Liste noch Herrn Vollrath, Herrn Rinke, dann nochmal Herrn Hönig. Dann würde ich gerne zum Thema Nahosten und Sudan kommen. Und dann habe ich noch weitere Dinge. Und Sie möchten jetzt nochmal zu, und in einer Stunde machen wir auch Schluss. Und dann hat Herr Jessen jetzt noch eine Frage zum Schacht Konrad, richtig?
So ist es. Herr Zimmermann, worauf basiert eigentlich Ihr Optimismus?
Einsicht gehofft, aber...
Worauf basiert Ihr Optimismus? Sie kennen doch auch die Stellungnahme von Frau Grafunder, der Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die gesagt hat, nach Lage der Dinge oder eingeräumt hat, nach Lage der Dinge und der nicht vorhandenen wasserrechtlichen Genehmigung sei ein Beginn der Endlagerung Anfang der 2030er Jahre nicht möglich. Das hat sie doch so gesagt öffentlich. Warum sagen Sie, kriegen wir schon hin?
Also die Stellungnahme von Frau Grafunder, muss ich gestehen, die ist mir jetzt so nicht bekannt. Ich beziehe mich auf den fachlichen Austausch zwischen uns und der BGE. Und zum einen, das hatte ich ja jetzt schon erwähnt, in früheren wasserrechtlichen Veränderungen ist es noch immer gelungen, den Nachweis zu führen. Und jetzt stehen wir vom Prinzip her wieder vor der gleichen Aufgabe und die Arbeiten dazu laufen ja schon. Und mit Blick auf die laufenden Arbeiten denken wir, dass auch der aktuell zu führende Nachweis gelingen wird. Und im Übrigen, das finden Sie auch in der Stellungnahme der Entsorgungskommission erwähnt, ist es so, dass man früher, also zum Zeitpunkt der Genehmigung von Konrad, waren die, ich will jetzt nicht sagen laxer, aber waren einfach die Grenzwerte, die wasserrechtlichen andere. Und man hat deshalb Nachweise auch nicht so methodisch ausgefeilt führen müssen, sondern mit sehr überkonservativen Annahmen gearbeitet. Jetzt ist man dabei, tatsächlich die Nachweise auf realistische Annahmen zu stellen. Und das heißt zum Beispiel, was man früher nicht angenommen hat, dass organische Substanzen, um die geht's da, abgebaut werden. Das ist aber anzunehmen und das hat man gar nicht berücksichtigt. Sprich, früher war bei den Nachweisen diverser organischer Stoffe einfach das Vorgehen, dass man gesagt hat, solange Abfälle in Konrad sind, wird da nichts abgebaut. Das heißt, das könnte in maximaler Menge austreten. Das ist eigentlich wissenschaftlich wirklich überkonservativ und dieses Potenzial in der Nachweisführung ist jetzt bislang nicht berücksichtigt gewesen, aber aktuell wird daran gearbeitet.
Nur kurz der Sachhinweis, die Stellungnahme von Frau Grafunder hat sie gegenüber der ARD in einem Interview abgegeben, ist dort nachzulesen.
So, bevor Herr Vollrath jetzt das Wort bekommt für eine weitere Frage, wollte Frau Dr. Kock noch was nachtragen zu seiner ersten Frage.
Richtig? Genau, die Frage nach der Adresse, das konnten die Kollegen aufklären. Und bevor sich das jetzt dreht in eine Richtung, die...
Oh, Entschuldigung, ich genau. Also die Frage nach, Ihre Frage nach der Adresse auf dem Strafantrag, das haben die Kollegen gerade für mich aufgeklärt und das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Es ist wohl so, dass die Landespolizeien und die anzeigenden Stellen und teilweise auch Privatpersonen bei Bundespolitikern oftmals die Adresse des Bundestages bei der Anzeige, häufig auch Online-Anzeige, eintragen. Das geschieht oft in der Annahme, dass die Ministerin, der Minister dann auch ein Bundestagsmandat innehat. Bei Anzeigen, die wir selber, und das wäre dann über das LKA Berlin verfassen, steht selbstverständlich die korrekte Adresse des Bundesinnenministeriums drin.
Jetzt hatten Sie aber...
Entweder noch eine Nachfrage dazu oder eine...
Dazu nicht, nee.
Aber sie hat ja noch eine andere Frage.
Genau.
Ja. Die richtet sich, glaube ich, an das Forschungsministerium.
Genau, ans BMBF.
Wenn ich da nochmal um einen Wechsel bitten darf.
Ja, es geht um den Bundespreis für Kunststudierende, der durch Ihr Haus ja mitgetragen und vor allem mitfinanziert wird. Und zu den diesjährigen Preisträgern gehört eine Studentin, die mutmaßlich Mitglied einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung ist und wegen unter anderem auch des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung auf Antrag des Generalbundesanwalts in Untersuchungshaft sitzt. Und da würde interessieren, wie Ihr Haus sich zu dieser Tatsache verhält und vor allem, ob Sie Vorkehrungen treffen und eventuell auf den Organisator oder das Deutsche Studentenwerk einwirken, dass da nicht Steuergeld möglicherweise an extremistische Gewaltstraftäter geht?
Ja, dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Wir haben vor kurzem, als wir das BMBF von der Situation erfahren, die Kolleginnen und Kollegen sind also gerade dabei, den Sachverhalt zu erheben. Über etwaige Konsequenzen wird also im Anschluss entschieden und sollten wir etwas dazu, sobald wir etwas dazu mitzuteilen haben, werden wir das auch schnellstmöglich tun.
Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann hat Herr Rinke das Wort und dann Herr Hönig.
Die Frage geht ans Auswärtige Amt und zwar zum heutigen Gedenken, was es auf den Seelower Höhen gab. An denen hat auch, also zum Kriegsende, oder besser gesagt in dem Fall zu der entscheidenden Schlacht, die es damals gegen Ende des Krieges gegeben hat, da hat auch der russische Botschafter teilgenommen. Das Auswärtige Amt hatte sich dagegen ausgesprochen, dass Diplomaten aus Russland und Belarus an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Deswegen hätte ich ganz gerne eine Einschätzung von Ihnen zu dem, was da heute auf den Seelower Höhen passiert ist.
Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Das war ja ein Thema, was uns, glaube ich, letzte Woche ja auch schon beschäftigt hat. Ich kann ja vielleicht noch mal einmal grundsätzlich einordnen. Also für die Bundesregierung ist ganz klar, dass das Andenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges und an die Rolle der Sowjetunion, der Roten Armee und der Alliierten bei der Befreiung Deutschlands natürlich ganz wichtig ist und das in Ehren gehalten werden muss. Sie haben ja gesagt, dieses Jahr ist ja nochmal ein besonderes Jahr, weil sich das Ende des Weltkriegs zum 80. Mal jährt. Umso wichtiger, und das steht eben zu erwarten, ist, dass dieses Gedenken nicht instrumentalisiert wird. Und von russischer Seite steht eben zu erwarten, dass es instrumentalisiert wird und für die Rechtfertigung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung gebracht wird. Insofern gab es eine Empfehlung von Seiten des Auswärtigen Amtes, das ist keine Vorschrift, aber eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes in diese Richtung. Für uns ist ganz klar, dass wir nicht dulden werden, dass das russische sozusagen Desinformationskampagnen, die Verbreitung falscher Tatsachen und Geschichtsrevisionismus rangezogen werden, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja völkerrechtswidrig ist und der jetzt aktuell läuft in Europa, zu rechtfertigen.
Wenn ich nachfragen darf, ist ein stilles Gedenken, das war ja heute die Veranstaltung, ein stilles Gedenken schon eine Instrumentalisierung?
Also das fällt mir schwer, das jetzt so einzuordnen, aber Sie sehen ja auch, Sie haben den russischen Botschafter ja auch erwähnt, der hat, glaube ich, ja auch verschiedentliche Medieninterviews gegeben in dem Umfeld, wo er sich dann auch zu dem Krieg in der Ukraine einlässt. Insofern muss das, glaube ich, in einem Gesamtkontext gesehen werden.
Darf ich noch eine Frage dazu stellen? An Frau Hoffmann, weil wir ja auch vor dem Jahrestag, der im Bundestag gefeiert wird, des Kriegsendes stehen am 8. Mai, ist aus Sicht der Bundesregierung vorstellbar, dass an dieser Veranstaltung im Bundestag ein Vertreter Russlands oder Belarus teilnimmt?
Das ist eine Frage, die dann auch an die Veranstalter, nämlich den Bundestag, gerichtet werden müssten. Grundsätzlich kann ich nur das unterstützen, was Herr Wagner gesagt hat, dass natürlich die Rolle der Roten Armee, die Rolle der Sowjetunion als angegriffenes Land im Zweiten Weltkrieg für uns dauerhaft eine Bedeutung haben wird, aber dass wir eben alles, was dazu dient, dass dieses Andenken missbräuchlich zu nutzen, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen oder Narrative zu verbreiten, die dem Vorschub leisten, dass wir das ablehnen und entsprechend auch das kritisch sehen.
Gut, dann habe ich Herrn Hönig noch mit einem anderen Thema.
Ja, Frage geht an Frau Hoffmann. Der frühere amerikanische Präsident Biden hat sich jetzt erstmals sagen wir mal, zu der Amtsführung seines Nachfolgers geäußert und diese scharf kritisiert, vor einer Spaltung des Landes gewarnt. Jetzt ist mir klar, dass Sie das nicht kommentieren werden, aber es sind ja bald die 100 Tage, die ersten 100 Tage im Amt voll von Donald Trump. Also wie schauen Sie auf den Start von Donald Trump aus Sicht der Bundesregierung?
Ja, wie Sie schon sagen, wir nehmen diese Äußerungen natürlich zur Kenntnis, kommentieren die aber nicht und äußern uns eigentlich zu den Einzelfragen dessen, was unsere bilateralen Beziehungen betrifft. Dabei ist für uns maßgeblich, dass nach wie vor die transatlantischen Beziehungen grundsätzlich wichtig sind, zu unserem engsten außenpolitischen Interesse gehören, dass wir diese Partnerschaft sicherheitspolitisch, ökonomisch, aber auch international, multilateral erhalten wollen und alles dafür tun, dass die auch erhalten werden kann. Wir haben uns aber auch dazu geäußert, wie wir zum Beispiel die Zollpolitik des jetzt eben bald 100 Tage im Amt befindenden US-Präsidenten sehen, dass wir da grundsätzlich der Meinung sind, dass freier Welthandel der richtige Weg ist und eine Fortsetzung der Globalisierung und nicht der Versuch, das zurückzudrehen. Also es gibt da sehr erkennbar Meinungsverschiedenheiten in einigen Feldern. Natürlich schauen wir uns auch sehr genau an, was der US-Präsident in Bezug auf die Ukraine unternimmt, was dort versucht wird, was dort gelingt oder nicht gelingt, mit welchen Methoden man da rangeht. Das alles ist für Deutschland wirklich extrem wichtig und wir schauen uns das zusammen mit unseren europäischen Partnern an und ich glaube sagen zu können, dass es uns bisher sehr gut gelungen ist, auf alles, was da vielleicht auch schwierig ist, europäisch uns abzustimmen und gemeinsam zu reagieren. Das sehe ich auch vor allen Dingen insbesondere, was die Handelsbeziehungen angeht und das, was der zuständige Handelskommissar dort unternimmt, aber eben auch in Abstimmung mit allen europäischen Partnern.
Ich hatte eigentlich NATO.
Also ich habe lange geschwiegen, jetzt ein großer Ritt. Also vielen Dank für die Frage.
Ich möchte jemand noch dazu nachfragen, sonst habe ich Herrn Hönig, hatte ich eigentlich noch mit NATO und Dänemark
notiert. Nee, das hat sich erledigt.
Okay, gut. Jetzt war ich ganz überrascht, wohin wir abgebogen sind. So, dann hat Herr Ayers das Wort.
Ich habe zwei Fragen. Dann springe ich nach Sudan. Ein Bericht der israelischen Armee bestätigt, dass etwa 2.951 deutsche Söldner an der Seite der israelischen Armee gegen die palästinensischen Volk kämpfen. Und insgesamt, also der Armeebericht sagte, ungefähr 23.000 und 87 Söldner aus NATO-Staaten mit dem israelischen, also kämpfen gegen die Palästinenser. Wussten die Bundesregierung davon, also Verteidigungsministerium oder Außenministerium? Danke. Also 2.951 deutsche Söldner sind in Gaza.
Also zu deutschen Soldaten liegen mir keine Erkenntnisse vor. Also wir haben keine deutschen Soldaten, die in Israel an Kampfhandlungen teilnehmen. Und über paramilitärisch oder nicht offizielle Truppen liegen mir überhaupt keine Erkenntnisse vor. Betrifft doch da nicht unser Ressort.
Herr Tufiknia, Sie wollten auch in die Region.
Ja. Herr Wagner, zwei Fragen zu Israel. Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, dass sein Land alle besetzten Gebiete in Gaza, Syrien und Libanon dauerhaft unter Kontrolle behalten wird. Wie sieht das Innenministerium? Und eine zweite Frage. Der israelische Premierminister hat gestern in seinem Gespräch mit dem französischen Präsidenten nochmal strikt eine Gründung eines palästinensischen Staates abgelehnt. Wie soll das jetzt erreicht werden? Also Sie haben sich ja für eine Verhandlungslösung ausgesprochen, aber Israel hat es ganz klar gesagt, sie wollen keinen palästinensischen Staat. Wie geht man da jetzt vor?
Ja, danke, Herr Tefignia. Sie wissen ja, was unsere Position ist. Die Bundesregierung legt ganz klar die Besatzung von, eine dauerhafte Besatzung von Gaza und eine dauerhafte Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus Gaza ab. Gaza gehört den Palästinenserinnen und Palästinensern. Und das schließt im Grunde auch an den zweiten Aspekt Ihrer Frage an. Es bleibt klares Ziel deutscher Außenpolitik, dazu beizutragen, dass wir zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung in Nahost kommen, weil das der einzige Weg ist, dass Palästinenser und Palästinenser, Israelis dauerhaft und nebeneinander in ihren beiden Staaten miteinander leben können.
Wie kann das geschehen? Nochmal konkret. Was soll gemacht? Wie soll auf Israel Druck ausgeübt werden? Wenn kein Druck ausgeübt wird, warum soll Israel denn zu einer Zwei-Staaten-Lösung Zustimmung geben?
Herr Tufik, dazu gehören ja zwei Seiten, aber ich fürchte, das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen dieser Bundespressekonferenz, einmal darzulegen, wie wir im Nahosten in einem Konflikt, der seit Jahrzehnten andauert, dahin kommen. Aber das soll uns nicht abhalten, als Bundesregierung weiterhin uns diplomatisch zusammen mit unseren Partnern einzusetzen, darauf hinzuwirken. Das hat verschiedenste Aspekte. Das beinhaltet in der Tat, wie Sie sagen, den Dialog mit der israelischen Regierung. Das beinhaltet eine Stärkung der Palästinenserbehörde. Sie hatten Anfang der Woche im Anschluss an den Außenrat in Brüssel ja ein Treffen der EU auch mit den palästinensischen Vertreterinnen und Vertretern, wo wir auch nochmal unsere Unterstützung für die PA deutlich ausgebaut haben. Das umfasst die Siedlungsfrage. Sie wissen, dass wir die israelische Siedlungspolitik in Westjordanland klar ablehnen, weil sie völkerrechtswidrig ist. Also da sind eine Reihe von sehr komplexen Fragen berührt. Und insofern fällt es mir schwer, jetzt hier innerhalb weniger Minuten Ihnen einen klaren Weg dazu skizzieren. Aber unser Einsatz dafür wird sicher auch unter der neuen Bundesregierung nicht abreißen.
Herr Rinke.
Auch eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gibt Informationen, dass erneut Deutsche aus dem Gazastreifen evakuiert wurden. Können Sie uns dazu was sagen, das bestätigen?
Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Es ist in der Tat so, dass zur Stunde eine weitere Ausreise von deutschen Staatsangehörigen aus Gaza läuft. Sie wissen, dass wir uns ja über die letzten Monate immer wieder für die noch verbliebenen deutschen Staatsangehörigen in Gaza, die ausreisen möchten, eingesetzt haben, da ja auch das ein oder andere Mal schon deutsche Staatsangehörige rausbekommen haben und auch jetzt wieder in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden, mit den deutschen Sicherheitsbehörden. Wie gesagt, läuft eine Ausreise. Details kann ich hier noch nicht richtig bieten, weil eben diese Ausreise noch nicht abgeschlossen ist. Es geht um 2 Dutzend Personen.
2 Dutzend?
Mhm. Ungefähr 2 Dutzend.
Können Sie uns sagen, wie viele Deutsche dann noch
im Gazastreifen befinden? Achso, wie viele Deutsche sich noch befinden, das müsste ich Ihnen auch nachreichen.
Danke. Herr Jessen dazu?
Das ist auch die vorhin von mir extra angemeldete Frage. Herr Wagner, Sie sagen ja, es gehören immer zwei dazu zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Wenn aber einer der beiden beharrlich sagt, machen wir nicht, dann können von dritter Seite, zu denen auch Deutschland gehören würde, doch immerhin deutlich gemacht werden, was man will. Und sagen, dann erkennen wir eben Palästina als Staat an. Frankreich will das offenbar. Wann kommt der Punkt, wo Deutschland sagt, wir machen das auch. Wir erkennen eine palästinensische eigene Staatlichkeit an.
Herr Jessen, auch da hat sich unsere Position nicht verändert. Wir verfolgen weiter das Ziel eines eigenständigen palästinensischen Staates im Rahmen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung in diesem Prozess. Da gibt es unterschiedliche Positionen innerhalb der EU, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, es bringt am Ende nichts, einen Staat auf dem Papier zu haben, wenn dieser Staat nicht in der Wirklichkeit existiert. Insofern ist die Haltung der deutschen Regierung, zumindest dieser Bundesregierung, zu der Anerkennungsfrage sehr deutlich und klar.
Nachfrage wurde schon darauf hingewiesen, der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, dauerhaft weiter Gaza besetzt und unter Kontrolle zu halten. Nach Erkenntnis der Vereinten Nationen sind das derzeit etwa 70%. Nimmt damit nach Einschätzung der Bundesregierung die israelische Regierung den Tod weiterer Geiseln in Kauf? Es sind ja offenbar überhaupt nur noch 24 am Leben.
Herr Jessen, das ist sozusagen Ihre Einschätzung, die ich mir in der Form nicht zu eigen mache. Aber ich kann Ihnen sagen, was unsere Position ist. Und die haben wir hier auch oft deutlich gemacht. Es braucht jetzt schnell einen Waffenstillstand, auch im Interesse der Geiseln, damit diese Geiseln freikommen können und eben auch damit humanitäre Hilfe reinkommen können. Es ist richtig, was Sie sagen, dass im Grunde 2 Drittel des Gazastreifens im Moment nicht zugänglich sind und ja humanitäre Hilfe blockiert ist von israelischer Seite. Insofern muss es da schnell zu einer anderen Lage kommen und dafür setzen wir uns ein und dafür setzen sich unsere internationalen Partner auch ein.
Okay, dann können wir, glaube ich, in den Sudan wechseln und Herr Ayashat noch mal das Wort.
Frage zum Sudan. Sudan herrscht seit über 3 Jahren Bürgerkrieg. Und gestern war die Außenministerin in London wegen dieser Konferenz wieder Aufbau Sudan und auch Militär, so humanitäre Hilfe dort für die Sudanis bringen. Aber die sudanische Regierung haben eine Beschwerde gegen die Arabische Emirate an den Internationalen Gerichtshof beantragt, gegen die Emirate, also Regierung, weil die Emirate haben immer diese Milizen, die so viele Massaker gegen die Bevölkerung dort angerichtet. Unterstützt die Bundesregierung indirekt diese Beschwerde?
Herr Jasch, vielleicht nochmal, weil Sie in Ihrer Frage von Wiederaufbau sprechen. Es wäre schön, wenn wir beim Sudan schon über Wiederaufbau sprechen. Leider reden wir gerade darüber, wie wir die größte humanitäre Krise unserer Zeit adressieren können. Das war eben auch Sinn und Zweck der Konferenz gestern, zu der Außenministerin Baerbock ja in London war, wo verschiedene internationale Schlüsselpartner, internationale Organisationen zusammengekommen sind. Es ist ja so, dass dort ein brutaler Konflikt herrscht zwischen zwei Seiten, die weiterhin davon ausgehen, militärisch diesen Konflikt lösen zu können. Und in der Mitte stehen 50 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen, die schlimmsten Gräueltaten, die Hunger, Vertreibung etc. ausgesetzt sind. Insofern war das der Fokus der Konferenz gestern. Zudem zu der Klage des Sudan gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gegen den vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder vor dem Internationalen Gerichtshof, pardon, kann ich nur sagen, dass es ja dort derzeit verhandelt wird, ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz. Und die mündliche Verhandlung dazu hat, glaube ich, letzte Woche stattgefunden. Den Vereinigten Arabischen Emiraten wird ja vorgeworfen, Mittäter zu einem Völkermord an den Masali zu sein und umfangreiche politische, finanzielle und militärische Unterstützung für die RSF-Miliz zu leisten. Das Gericht behandelt diese Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz prioritär. Insofern, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass dort eine Entscheidung in den nächsten Wochen kommt. Aber das ist etwas, dem ich jetzt hier nicht vorgreifen kann.
Okay, gut. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Wilp hat das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Mal wieder ein Sprung in die Innenpolitik. Thema Gewalt gegen Lehrer. Wie groß ist das Problem? Ich frage mal das Bundesbildungsministerium. Genau. Welche Gegenmaßnahmen werden
ergriffen? Vielleicht warten Sie mal einen Moment. Das hilft immer, wenn sich der oder diejenige mal kurz in Position bringen kann, bevor die Fragen starten.
So.
Danke.
Thema haben Sie mitbekommen, Gewalt gegen Lehrer. Welche Gegenmaßnahmen können Sie treffen? Und ist der Leitfaden aus Nordrhein-Westfalen möglicherweise auch ein Vorbild für andere?
Danke für Ihre Frage. Sie sprechen jetzt natürlich einen Leitfaden eines Bundeslandes an und da müsste ich natürlich leider, da müsste ich darauf verweisen, sich da auch tatsächlich aufgrund der Zuständigkeit an die Länder auch zu wenden.
Das ist alles. Also der Bund hat dazu keine weitere Meinung?
Doch, hat er. Das Innenministerium.
Genau. Ich kann dazu vielleicht ganz allgemein ergänzen. Wir führen ja beziehungsweise das Bundeskriminalamt führt die polizeiliche Kriminalstatistik, die basiert auf Daten der Bundesländer, die zugeliefert werden an das BKA. Wir haben die kürzlich hier auch vorgestellt und wenn Sie da reinschauen, dann können Sie vielleicht ein bisschen zur Einordnung, wenn Sie zu dem Phänomen sich zahlenmäßig interessieren, was finden in dem Bereich der Tatörtlichkeiten. Das ist was jetzt neu für das Jahr 2024 in der polizeilichen Kriminalstatistik enthalten ist. Und da gibt es meines Wissens auch die Rubrik Schulen, Bildungseinrichtungen. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Lehrer als Opfergruppe werden meines Wissens nicht speziell erfasst.
Sehen Sie das denn grundsätzlich als Problem an? Können Sie da hier und heute was zu sagen oder verweisen Sie nur auf vorherige Studien?
Das ist ja also vielleicht so ganz allgemein und grundsätzlich ist es so, wenn neue Phänomene auftauchen, sofern das ein neues Phänomen ist, was ich jetzt an der Stelle gar nicht bewerten möchte, gibt es einen Ablauf, dass etwas angestoßen wird, eine solche Erfassung zu ändern. Dafür gibt es dann entsprechende Gremien. Das ist ein Bericht der Innenministerkonferenz, die berät dann darüber. Sicherlich in sehr, sehr engem Austausch mit den Kultusministern und Ministerinnen der Länder.
Aber eine Nachfrage noch, wenn ein Drittel der Schulleiter, wie ich das richtig sehe, berichten, dass physische Gewalt gegen ihren Lehrkörper vorgekommen sein soll. Sehen Sie das als Problem? Hat das zugenommen, auch im Zuge der Flüchtlingskrise 2015? Ist das ein neues Phänomen oder gab es das auch schon vor 30 Jahren?
Also wie gesagt, ich kann hier berichten zu den Daten der polizeilichen Kriminalstatistik. Da sind Daten enthalten, wenn der Polizei etwas zur Kenntnis gelangt. Gefühle nicht. Ohne das jetzt bewerten zu wollen und abzuwerten. Also genau, es gibt aber Prozesse und das müssen die Beteiligten und Zuständigen sich austauschen dazu.
Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Herr Tofignier.
Herr Wagner, eine Frage zum Thema Iran-USA. Der Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hat gestern gesagt, dass Iran sein Urananreicherungsprogramm komplett einstellen soll. Und der US-Präsident hat auch mit einem Angriff auf die iranischen Atomanlagen gedroht. Ich bitte mal eine Reaktion dazu.
Ich kann sagen, dass wir weiterhin der Auffassung sind, dass es eine Übereinkunft braucht, die beinhaltet, dass der Iran seine Nuklearaktivitäten maßgeblich und verifizierbar beschränkt und es muss insbesondere ein Zurückfahren des Anreicherungsprogramms beinhalten. Denn, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche hier ja auch an dieser Stelle gesagt, es geht ja darum, sicherzustellen, dass das iranische Nuklearprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient.
Und die Drohung auf die Nuklearanlagen?
Das kommentiere ich nicht. Wir stimmen uns ja im E3-Kreis sehr eng ab. Ich hatte, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, es ist gut, dass ein Gesprächsfaden das Iran mit den USA gibt. Da stehen ja jetzt auch fürs Wochenende erneut Gespräche ins Haus. Aber das, was ich zu dem Komplex zu sagen habe, ist das, was ich eben dargeboten habe.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Ist es richtig, dass ich keine weiteren Fragen sehe? Herr Jessen.
Ja, geht, glaube ich, auch ganz schnell. Ich versuche es beim Wirtschaftsministerium. Die chinesische Regierung hat eine Ausfuhrbeschränkung für seltene Erden beschlossen. In welcher Weise betrifft das die deutsche Wirtschaft?
Also das betrifft ja die gesamte Europäische Union. Und die Europäische Union hat sich meines Wissens ja auch dazu geäußert. Sie wissen, dass es für kritische Lieferketten und dazu gehören eben auch kritische Rohstoffe wie seltene Erden, ja ein spezielles Monitoring gibt auf EU-Ebene, ein Monitoring-System, um das eben auch gezielt zu überwachen. Und wenn Sie die Äußerung der Kommission, auf die ich verweise, sehen, dann geht man da im Moment nicht davon aus, dass es jetzt schon gravierende Störungen gibt.
Danke.
Jetzt hat Herr Wagner nochmal das Wort.
Ja, Herr Rinke war es, glaube ich, der gefragt hatte, wie viele deutsche Staatsangehörige, die ausreisen möchten, noch in Gaza sind. Wir stehen in Kontakt mit einer kleinen Anzahl von Deutschen, einer einstelligen Zahl, die sich noch in Gaza aufhalten und ausreisen möchten.
Gut, jetzt sehe ich aber, glaube ich, wirklich keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich allen für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.